Die RAF in Hessen. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Willkommen zu unserer sechsten Folge des Podcasts über die RAF in Hessen. Mein Name ist Duschka Roth und ich hoste diesen Podcast mit meinem Kollegen Doritz Hoffmann.
Und wir sind heute nicht im Studio, sondern zusammen mit Robert Wolf in der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Robert ist dort Spezialist unter anderem für linken Terrorismus und ihr kennt ihn schon aus einigen früheren Folgen unseres Podcasts. Hallo Robert.
Hallo.
Bevor wir ins heutige Thema einsteigen, müssen wir mal über ein Ereignis vom Anfang des Jahres sprechen, Robert. Wir sind ja seit 3 Jahren mit diesem Podcast unterwegs jetzt und haben eigentlich immer das Gefühl gehabt, wir sprechen hier über ein Stück eigentlich abgeschlossener Zeitgeschichte. Und dann wurden wir am 26. Februar 2024 eines Besseren belehrt und haben erfahren, das Thema RAF ist so aktuell, dass es sogar tagelang Top-Thema in allen Nachrichten sein kann. Ja, was ist da passiert am 26. Februar?
Ja, am 26. Februar 2024 ist etwas passiert, womit eigentlich niemand mehr so richtig in der Öffentlichkeit, auch in der medialen Öffentlichkeit gerechnet hat. Nämlich eine der 3 Personen, Daniela Klette, die noch im Untergrund aus der ehemaligen RAF-Zeit war, ist in Berlin festgenommen worden durch ein Zielfahndungskommando des Landeskriminalamtes Niedersachsen in Zusammenarbeit mit der Polizei Berlin. Und es kam eben dazu, dass eine Wohnung gestürmt wurde, sie festgenommen werden konnte, aber aufgrund eben auch von Fehlern bei der Festnahme, zum Beispiel noch ihre beiden ehemaligen Komplizen warnen konnte, sodass die bis heute und bis jetzt immer noch untergetaucht sind. Und es kam dann eben zu einer Razzia an der Wohnung, wo halt eben noch ganz, ganz viele andere Informationen auch über RAF-Geschichte und so weiter gefunden wurde. Und damit ist natürlich eine mediale Lawine losgetreten worden. Und letztlich steht jetzt ein großer Prozess uns bevor. Und ich bin sehr gespannt, was da noch bei rauskommen wird.
Was wissen wir denn eigentlich über Daniela Klette? Woran soll sie beteiligt gewesen sein?
Da wissen wir tatsächlich relativ wenig. Es gibt einige DNA-Spuren von ihr, unter anderem bei dem Anschlag auf die JVA Weiterstadt, also der letzte große RAF-Anschlag Anfang der 90er Jahre. Tatsächlich die Tatbeteiligung, das wird jetzt auch sehr spannend im Gerichtsprozess zu sein, an anderen Taten, auch speziell an Morden oder ähnliches, ihr nachzuweisen, halte ich für fast ausgeschlossen. Und deswegen wird es ein extrem spannender und wahrscheinlich auch langwieriger Indizienprozess, wo ihr überhaupt erstmal nachgewiesen werden muss, dass sie eigentlich ein Mitglied der RAF war und eben dann eigentlich auch noch an welchen Taten sie beteiligt gewesen ist. Ich bin sehr gespannt, was der Generalbundesanwalt und die Staatsanwaltschaft gegen sie vorbringt und wir werden da auf jeden Fall einen spannenden Prozess auch sehen.
Ich finde, diese Festnahme macht ja auch sichtbar, dass ja der Kampf des Staates oder der Sicherheitsbehörden gegen die RAF ja immer noch nicht beendet ist und man muss sich ja vorstellen, das ist ja 26 Jahre her, dass die RAF sich aufgelöst hat und es ist ja aber auch klar gleichzeitig, dass staatliche und sicherheitsbehördliche Strukturen und diese Auseinandersetzung bis heute erfolgreich sind. Und damit kommen wir zu dem Thema des heutigen Podcasts.
Wir wollen nämlich darüber reden, wann diese Strukturen entstanden sind und uns dabei natürlich auf Hessen konzentrieren. Und jetzt doch nochmal einen kleinen Schritt zurück, nämlich würde ich dich bitten, uns nochmal kurz zu erinnern, wie Anfang, Mitte 1974 die Bedrohungslage des Staates und der Gesellschaft durch die RAF aussah und dann eben zu schildern, wie der Staat auf die Bedrohung reagiert hat.
Anfang 1974 ist aus Perspektive des Staates, die wir heute in dem Podcast besonders einnehmen, die Gefahr eigentlich gebannt. Wir haben mit dem 4.2., mit der Zerschlagung dieser neuen RAF-Strukturen, die man schon lange im Blick hatte, letztlich einen totalen Erfolg auf voller Ebene. Man hat eben diese Strukturen in Frankfurt am Main und in Hamburg zerschlagen. Und es scheint zunächst erstmal so, dass es tatsächlich weder Logistik noch irgendeine Struktur von RAF außerhalb des Gefängnisses gibt.
Ja, und gleichzeitig schaffen sich die Gefangenen eine Form von Öffentlichkeit. Also sie betreiben ja so quasi Öffentlichkeitsarbeit, indem sie die Hungerstreiks durchführen, indem sie Erklärungen nach außen abgeben, indem sie sich aktiv zu Opfern stilisieren. Und das ist natürlich halt ein Potenzial, womit sie ganz viele Leute rekrutieren können. Sie sagen, wir werden hier von faschistischen Methoden heimgesucht und so weiter. Und damit bringen sie Personen draußen wieder dazu, sich in die Illegalität abzugeben.
Und das ist der Punkt, wo wir hier sind. Das ist den Ermittlungsbehörden zum Teil bewusst, dass das so ist. Aber man findet, wenn man so möchte, keine Möglichkeit, diesen Radikalisierungsschüben, diesen Radikalisierungswellen, aber auch diesen Milieu, aus dem dann eben wieder Leute in die Illegalität gehen, quasi dieses abzugrasen. Und das ist, wenn man so möchte, eine Zwickmühle, in der man sich befindet. Und es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Eben entweder man geht auf eine Strategie, man nimmt sich zurück und macht nicht weiter so große Repressionen. Aber wir kennen die Geschichte, es ist eben genau im Gegenteil. Man hat gesagt, es gibt weiter Strukturen, es gibt weiterhin die Möglichkeiten, dass sich Leute radikalisieren. Also müssen wir mit der vollen Härte reingehen. Und deswegen hat man sich eben dafür dann entschieden, quasi noch mehr Maßnahmen der inneren Sicherheit zu ergreifen.
Interessant ist ja auch, dass das niedersächsische Ministerium nach der Festnahme von Klette von einem großen Schlag gegen den Terrorismus gesprochen hat. Und wie vorhin schon gesagt, ne, nach so vielen Jahren nach der Auflösung der RAF und bei diesen Straftaten, die Klette vorgeworfen werden, also das sind ja Banküberfälle, Überfälle auf Geldtransporte, das sind schwere Straftaten, aber sie stehen ja in keinem Kontext zur RAF. Und das zeigt ja, dass unser Bild von Terrorismus immer noch ganz nah an die RAF geknüpft ist.
Deswegen müssten wir da auch noch mal ein bisschen ausholen, um, glaube ich, auch die Hörerinnen und Hörer abzuholen. Wie ist das eigentlich alles passiert? Also die 60er Jahre werden in der Forschung allgemein als eine Zeit der Reform und Liberalisierung des bundesdeutschen Strafrechts wahrgenommen. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es ja so gewesen, das wissen wir alle, dass eben auch große Teile zum Beispiel des Strafgesetzbuches aus der Zeit des NS übernommen worden sind, natürlich abgeschwächt in einigen wichtigen Paragraphen, aber im Kern doch weitergeführt wurde, angepasst wurde, natürlich dann an die Gegebenheiten. Aber es hatte immer noch diesen Hauch und diesen Grundsatz eben der NS-Zeit auch in sich getragen, was auch immer wieder gerade in den 50er und 60er Jahren zu Kritik geführt hat, nämlich eben, es muss eine Reformation oder eine Reformierung und eben eine Liberalisierung des Strafgesetzbuches in der Bundesrepublik geben. Und dazu ist es dann auch gekommen. Ein ganz zentraler Punkt, der dann aber Ende der 60er Jahre zu einem absoluten Krisenfall geworden ist, sind eben die sogenannten Notstandsgesetze.
Über die Notstandsgesetze vom 30. Mai haben wir in der ersten Folge schon gesprochen, denn sie waren ja der Anlass für die Proteste der Studentenbewegung.
Ein zweites Gesetz, auf was ich noch hinweisen möchte, was ganz zentral ist, was aber häufig vergessen wird, ist im August 68, also nur 3 Monate später, verabschiedet worden, nämlich das sogenannte Artikel 10 Gesetz. Und zwar schildert das oder ist das die Idee gewesen, dass mit der technischen Neuerung, die auch in der Bundesrepublik eingegangen ist, bestimmte Möglichkeiten für Verfassungsschutz, militärischer Abschirmdienst und auch für den BND gegeben sein muss, Telefonanlagen abzuhören. Und in diesem Zuge ist eben dieses sogenannte Artikel 10 Gesetz, das heute auch noch aktiv ist, in Kraft getreten und hat eben geregelt, ab wann darf eigentlich Verfassungsschutz und die anderen Geheimdienste Personen im Inland abhören. Und das ist ein ganz zentraler Punkt gewesen, was eigentlich auch, wenn man so möchte, eine Kehrtwende zu dieser Liberalisierung der Ermittlungsbehörden und Sicherheitsbehörden dargestellt hat.
Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, das gibt uns ja Anlass, nochmal über eine aktuelle Nachricht zu sprechen. Nämlich vor wenigen Tagen hat das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil festgestellt, dass das BKA-Gesetz in Teilen verfassungswidrig ist. Auch dort geht es ja um Abhörmaßnahmen, um Möglichkeiten, virtuell oder physisch in Wohnungen einzudringen und so weiter. Ist dieses BKA-Gesetz eine Fortsetzung von der Sache, die du gerade geschildert hast?
Das Spannende an diesen ganzen Gesetzen, die natürlich immer mit innerer Sicherheit, Sicherheitsarchitektur, den Fragen von Möglichkeiten und Grenzen von eben Sicherheitsbehörden zu tun hat, ist eben auch immer ein juristischer Aushandlungsprozess. Tatsächlich ist aber gerade Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ein ganz anderes Verständnis zum Beispiel von Datenschutz nochmal mit ins Spiel gekommen, über das, was wir jetzt gleich weiterreden werden. Sowas gab es damals in dem Sinne Anfang der 70er Jahre noch nicht, dass tatsächlich sich über Datenschutz zum Beispiel Gedanken gemacht wurde oder allein die Frage gestellt wird, welche Daten darf ich eigentlich wann erheben und eigentlich wann für bestimmte Ermittlungsprozesse einsetzen. Das sind alles Prozesse, die eher dann Ende der 70er Jahre gestartet sind und genau über sowas reden wir dann auch heute noch und die Geschichte dessen beginnt eben Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre und zieht sich bis in die Gegenwart durch.
Und da ist es ja auch wichtig zu betonen oder darauf hinzuweisen, dass eben durch diese RAF-Geschichte die Professionalisierung und die Modernisierung vieler Ermittlungsvorgänge, Prozesse und so weiter stattgefunden hat.
Ein ganz zentraler Faktor für die Entstehung und eben auch dann für das Jahr 74 ist aber tatsächlich der 1.9.1971, weil da eine Person auf die ganz große Bühne der Sicherheitsarchitektur tritt, der quasi die gesamten 70er Jahre hindurch den Kampf gegen die RAF, wenn man so möchte, steuert und auch als Sinnbild des Gegners der RAF auf staatlicher Ebene sein wird, nämlich Horst Herold wird Präsident des Bundeskriminalamtes. Und mit ihm, also Ende des Jahres 1971, gibt es eben diesen Umschwung, der dann auch 74 zum Greifen kommt, nämlich er ist einer der Verfechter des modernen Polizeiapparates, der ganz klar sagt, man muss die EDV-gesteuerte Rasterfahndung zum Beispiel einführen. Zum damaligen Zeitpunkt unter anderem in den USA überlegtes, auch in Großbritannien angewandtes, aber noch nicht komplett eben EDV-gesteuert durchgeführtes Fahndungswerkzeug, was erstmals in der Bundesrepublik dann so richtig ausgebaut wird, eben im Kampf gegen die RAF. Was er zum Beispiel auch ganz klar gemacht hat, ist eben zu sagen, das BKA ist zu klein, um eigentlich diese Aufgaben durchzuführen, die es hat. Also wir müssen massiv ausbauen, wenn wir den Gefahren, Problemlagen und so weiter, die es gibt, Herr werden wollen. Also er ist auch ganz klar dafür zuständig gewesen, das Bundeskriminalamt, aber auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Landesbehörden für Verfassungsschutz personell deutlich weiter auszustatten.
Kannst du das konkret unterfüttern? Also wie stark sind da die Zahlen gewachsen?
Zum Beispiel in der Bereitschaftspolizei wurden ca. 4.000 neue Stellen geschaffen, was für damalige Verhältnisse ursprünglich ist man, glaube ich, bei 18.000 gewesen, ist dann auf 22.000 hochgegangen, also schon eine enorme Steigerung. Die Planstellen beim BKA wurden um wirklich viele Prozentpunkte hochgesetzt und auch neue Abteilungen gegründet. Es wurde, was auch ganz spannend war, eben auch ganz gezielt in elektronische Neuerungen investiert, zum Beispiel eben Funkgeräte. Es wurden neue Fahrzeuge angeschafft, es wurden neue Helme angeschafft. Zum Zeitpunkt Anfang der 70er Jahre hatten Polizisten teilweise nicht mal richtige Helme, um quasi bei Demonstrationen abwehrbereit zu sein. Was natürlich ein riesiger Faktor war, was dann auch medial und gesellschaftlich umstritten war, ist die neue Ausrüstung mit Waffen gewesen, also halbautomatische Waffen. Es gab das erste Mal Überlegungen, tatsächlich auch vollautomatische Waffen im Kampf gegen terroristische Bedrohungen einzusetzen und vieles weitere mehr. Also man könnte da auch jetzt sehr lang darüber sprechen. Insgesamt kann man aber sagen, dieses Schwerpunktprogramm Innere Sicherheit Anfang 1972 legt den Grundstein für alles das, was danach kommt.
Das Stichwort ist jetzt schon häufiger gefallen, innere Sicherheit. Das müssen wir nochmal konkreter beleuchten. Ich glaube, das ist so ein Konzept, was die öffentliche Debatte der 70er, 80er Jahre bestimmt hat, was jetzt auch wieder ganz wichtig wird natürlich. Das ist so ein schön schwammiger Begriff eigentlich erstmal, ne? Ein sehr weit gefasster, schwer zu definierender Begriff. Ich würde dich bitten zu erklären, was darunter in den 70er Jahren verstanden wurde und wie sich das Verständnis von innerer Sicherheit fortentwickelt hat bis heute.
Ja, das ist ein sehr spannender Prozess, weil der wird in der Forschung auch sehr kontrovers beleuchtet. Grundlegend kann man aber sagen, eben nach dieser Reform- und Liberalisierungswende, die wir in den 60er bis Anfang der 70er Jahre hatten, kam es eben hier zu einem Gefühl von multiplen Krisen auf allen Ebenen, die eben gerade auch die innere Sicherheit betroffen haben. Das heißt, eine Steigerung der Kriminalität in der Bundesrepublik. Es gab deutlich mehr Zwischenfälle mit Schusswaffen. Es gab generell eben eine gefühlte Bedrohungslage, die größer geworden ist und die auch durch die mediale Berichterstattung, zum Beispiel über die 68er-Proteste und eben auch über die RAF nochmal deutlich erhöht wurde. So dass auf allen Ebenen, eigentlich auf politischer Ebene, gesagt wurde, wir müssen etwas in diesem Bereich machen und eben den Kontext innere Sicherheit dafür gewählt hat. Innere Sicherheit ist auch bis heute ein ganz entscheidendes Wahlkampfthema. Es gibt keinen Wahlkampf, der nicht ohne innere Sicherheit und generell ohne das Thema Sicherheit geführt wird. Und genau das ist damals auch erkannt worden von der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt, nämlich dieses Thema innere Sicherheit polarisiert. Aber es kann aber auch eben sehr gut verwendet werden, um der Bevölkerung das Gefühl zu geben, hier kümmert sich ein starker Staat um die Belange des Einzelnen, aber auch um Gruppen und Ähnliches.
Bevor wir konkret werden und vor allen Dingen uns den hessischen Sicherheitsstrukturen zu wenden, würde ich ganz kurz noch auf dieser theoretischen Ebene bleiben wollen. Du hast eben gerade schon darüber gesprochen. Auf den ersten Blick scheint es ja so, als wäre Terrorismus und dessen Bekämpfung ein Ding zwischen Staat und den Angreifern des Staates, in dem Fall der RAF, den Linksterroristen. Wenn wir dann aber genau hinschauen, dann merken wir, es gibt einen ganz wichtigen dritten Akteur, und das ist die Öffentlichkeit. Kannst du mir nochmal die Wechselwirkung zwischen diesen Akteuren genauer beschreiben?
Ich glaube, da kann man auch sehr gut aus der gegenwärtigen Situation ableiten, wie das eigentlich Anfang der 70er Jahre war. Wir befinden uns jetzt wieder in einer multiplen Krisenlage, bedroht durch die Umweltkatastrophe, die ständig auch deutlicher wird, eben der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg eben Russland gegen die Ukraine, Wirtschaftskrisen, Sanktionsproblematik und so weiter. Also dieses Gefühl multipler Krisen, was wir jetzt kennen, ist Anfang der 70er Jahre exakt auch so wahrnehmbar, natürlich mit anderen Themen, aber man hatte das Gefühl, man ist hier an der Schwelle, wo es eigentlich nur schlechter werden kann. Und gerade in solchen Phasen ist es natürlich unglaublich wichtig, als Staat zu zeigen, dass man handlungsfähig ist. Und Handlungsfähigkeit kann man auf verschiedenen Ebenen machen, aber besonders wirksam ist immer das Thema innere Sicherheit. Heute reden wir über Migrationsdebatten, wir reden über Fragen des Waffenrechts und ähnliches. Damals waren es relativ ähnliche Fragen, nämlich Waffenrecht, Umgang mit Protest, wie geht man eigentlich mit Menschen um, die dem Staat den Krieg erklären und ähnliches. Also es sind sehr ähnliche Fragestellungen gewesen. Und diese Idee, innere Sicherheit als zentrales Schwerpunktprogramm zu machen, war eben einfach, Sicherheit gegenüber der Bevölkerung auszustrahlen, Handlungsfähigkeit, eine gewisse Stärke auch, also tatsächlich der Staat als Akteur, der sich nicht alles gefallen lässt und der eben auch für das Wohl der Bevölkerung eintritt und teilweise auch mit voller Härte.
Dann kommen wir jetzt zu den ganz konkreten Maßnahmen. Was hat sich auf Ebene der Sicherheitsbehörden getan als Reaktion auf die Bedrohung durch die RAF?
Ein ganz zentraler Punkt im Jahr 1974 ist, dass die Innenministerkonferenz auf Bundesebene beschließt, dass das Programm zur inneren Sicherheit funktioniert hat, aber dass es noch weiter ergänzt und erweitert werden muss. Unter anderem wurde dann eben im Februar 1974 von der Innenministerkonferenz beschlossen, dass die Koordinierung der Verfassungsschutzbehörden mit anderen Nachrichtendiensten und der Polizei verbessert werden soll. Erstmals wurde, und das ist ein ganz wichtiger Faktor, darüber nachgedacht, wie nicht nur auf der Bundes-, sondern auch auf der Länderebene tatsächlich enger mit europäischen Ländern zusammengearbeitet werden kann. Also für Hessen ist das jetzt nicht speziell der Fall, aber alle Länder wie zum Beispiel Baden-Württemberg mit Grenze zu Frankreich und so weiter sollten verstärkt quasi auch mit ihren europäischen Partnern zusammenarbeiten. Ganz neuer Ansatz, was aber auch für Hessen natürlich wieder Auswirkungen hat, weil gerade in Hessen gab es eben eine relativ große, radikale palästinensische Milieus zu dem Zeitpunkt, sodass auch hier zum Beispiel der Austausch mit Israel intensiviert werden sollte. Es sollte der Austausch mit Großbritannien intensiviert werden. Sollte der Austausch mit Frankreich und der Schweiz intensiviert werden. Also das sind alle so Maßnahmen. Hier verlassen wir quasi das erste Mal die nationale Ebene im sicherheitspolitischen Denken und denken europäisch, obwohl es ja die Europäische Union zu dem damaligen Zeitpunkt in dem Sinne noch gar nicht gab. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, den man, glaube ich, mitdenken muss. Diese sicherheitspolitischen Überlegungen haben sehr stark zum Einigungsprozess in der EU beigetragen, weil eben sicherheitspolitische Gedanken, Prozesse und so weiter immer alle Staaten der EU betreffen. Und hier ist quasi so ein neben Wirtschaft und gesellschaftlichen Entwicklungen eben auch dieses politische oder sicherheitspolitische Aspekt, der dann auch zu einem Einigungsprozess geführt hat.
Und jetzt, um wieder auf Hessen zurückzukommen, was hat sich denn da konkret und definitiv geändert?
Das ist einmal das einheitliche Vorgehen gegen Demonstrationen, was quasi ab Februar 1974 geregelt wurde. In Hessen war ganz im Fokus der Frankfurter Häuserkampf, also die Auseinandersetzung zwischen Frankfurter in der Regel linksradikalen Demonstranten auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Polizei in Frankfurt, die eben diese Häuser, die entweder Spekulanten oder Immobilienbesitzern eben gehört haben, zu sichern. Das war quasi, wenn man so möchte, der große Clash zwischen Protestanten auf der einen Seite und eben staatlichen Akteuren auf der anderen Seite auf der Frankfurter Ebene. Und was damit verbunden war, was eben auch eine dann, wenn man so möchte, 2 Jahre lang andauernde Überlegung war, die aber dann eben gekommen ist, dass man unter anderem Frankfurt auch ein sogenanntes mobiles Einsatzkommando, ein MEK, aufstellt, was bei bestimmten Bedrohungslagen, in der Regel terroristische Bedrohungslage oder eben Amokläufen oder ähnliches, sofort eingreifen kann, weil heute sind Sondereinsatzkommandos, mobile Einsatzkommandos Standard. Überall in der Bundesrepublik, in den Ländern sind diese Einheiten stationiert. Sollte es eben zu einem Attentat kommen, sollte es zu einem terroristischen Anschlag, zu einem Amoklauf oder ähnliches kommen, dass sie innerhalb weniger Minuten überall flächendeckend eingesetzt werden können, um eben spezielle Bedrohungslagen einzudämmen. Das gab es natürlich damals nicht und wir befinden uns Anfang 74 gerade in Hessen in diesen Aufbauprozess von mobilen Einsatzkommandos. Und deswegen war zum Beispiel auch die Festnahme der Gruppe 4.2 so wichtig, weil hier das erste Mal, wenn man so möchte, ein mobiles Einsatzkommando in der Öffentlichkeit ihre eigene Handlungsfähigkeit feststellen konnte. Auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum man so lange eigentlich gewartet hat, bis man die festgenommen hat, um eben zu zeigen, hey, wir haben hier neue sicherheitspolitische Akteure und Maßnahmen eingeleitet und die funktionieren sogar noch.
Wie war denn die Situation bei den Sicherheitsbehörden? Denn die haben ja viele neue Aufgaben bekommen, um die sie sich erstmal kümmern mussten, wo sie sich erstmal ja einfinden mussten.
Genau. Und das Spannende ist natürlich, dass gerade der Verfassungsschutz, das darf man auch nicht vergessen, zu diesem Zeitpunkt massiv quasi unter Druck geraten ist, weil, ist ein spannender Faktor und eigentlich etwas, was gerade im Bereich Terrorismusbekämpfung viel zu wenig in den Blick genommen wurde. 1972 ist der sogenannte radikalen Erlass oder heute spricht man eher vom radikalen Beschluss in Kraft getreten. Das heißt, alle Personen, die im öffentlichen Dienst arbeiten wollten, mussten sich einer Überprüfung unterziehen, ob sie eben verfassungstreu sind und so weiter und ob sie nicht linksradikalen oder rechtsradikalen Gruppierungen angehören. Diese Überprüfung hat der Verfassungsschutz übernommen, in der Regel das Bundesamt für Verfassungsschutz, aber eben die Landesämter für Verfassungsschutz haben unterstützt und damit hat man eigentlich den Verfassungsschutz de facto lahmgelegt.
Anders gesagt heißt das ja, dass ja diese Doppelbelastung dazu geführt hat, dass die Behörden eben nicht mehr so adäquat und so schnell auf die Bedrohungslage reagieren konnten, wie es vielleicht nötig gewesen wäre.
Das ist halt immer das Problem tatsächlich und das zeigt sich auch tatsächlich gerade an Hessen. Auf Länderebene sicherheitspolitische Maßnahmen hervorzubringen, ist erstens immer unglaublich teuer. Es hat schon damals an Bürokratie quasi nicht gemangelt, also auch tatsächlich die Aufstellung allein, das Beschaffen von Ausrüstungsgegenständen, Fahrzeugen, Waffen und ähnliches. Dann natürlich die Schulung des Personals. Man kann nicht einfach Menschen halbautomatische Waffen in die Hand drücken, die das vorher nie gemacht haben und sagen, hier geht mal damit auf Streife, sondern man muss auch schulen. Das dauert in der Regel Jahre. Also das heißt, zwischen dem Entschluss, tatsächlich sicherheitspolitische Veränderungen in Hessen zu machen, bis diese tatsächlich greifen und dann auch irgendwann wirklich wirksam werden, vergehen in der Regel mindestens 2, in der Regel 4, wenn nicht 10 Jahre, bis das tatsächlich durchgreift. Und das ist halt immer das Problem, was letztlich sicherheitspolitische Akteure haben. Die Maßnahmen funktionieren nie sofort. Auch wenn man eine Maßnahme Sofortmaßnahme nennt, ist es keine Sofortmaßnahme im sicherheitspolitischen Diskurs und auch eben nicht in der Praxis.
Ja, du hast jetzt eine ganze Reihe von Maßnahmen aufgezählt. So im historischen Rückblick, welche dieser Maßnahmen waren denn besonders effektiv?
Auf der reinen Ebene der Exekutivorgane sind, glaube ich, alle diese Maßnahmen, die getroffen wurden, sehr erfolgreich gewesen. Also sowohl natürlich die Professionalisierung der Ausbildung, ein ganz zentraler Punkt, der immer quasi wichtig ist, wie werden eigentlich die Polizistinnen und Polizisten ausgebildet, damals ausschließlich Polizisten, heute Polizistinnen und Polizisten. Wie gehen die quasi mit den Materialien um, die ich ihnen zur Verfügung stelle? Können sie eigentlich die Technik benutzen und verwenden, die ich ihnen zur Verfügung stelle? Und diese ganzen Fragen, die spielen eben immer zusammen. Und wenn man sich dann anguckt, mobile Einsatzkommandos sind heute aus der sicherheitspolitischen Architektur der Bundesrepublik nicht mehr wegzudenken. Das Gleiche gilt für SEKs, das gilt aber auch für Spezialeinheiten wie die GSG 9, die es heute immer noch gibt. Das Gleiche auf militärischer Ebene für das KSK. Das sind alles Akteurinnen und Akteure, die eben aus dieser Anfang der 70er Jahre resultierenden Krisensituation hervorgegangen sind und bis heute letztlich weiterentwickelt, aber im ursprünglichen Gedanken noch vorhanden sind. Das hat extrem gut funktioniert.
Welche Maßnahmen sind denn später aussortiert worden, weil sie vielleicht nicht effizient waren?
Wo es starke Einschränkungen gibt und wo wir heute wieder auch gerade in Hessen große Debatten darüber haben, ist eben die Frage, welche Rechte und welche Pflichten haben Exekutivorgane im Umgang mit Informationsgewinnung? Also gerade Fragen wie, darf ich bestimmte Trojaner einsetzen? Darf ich bestimmte Daten wie lang eigentlich speichern? Wo darf ich Daten herbekommen? Wie dürfen sie verwendet werden? All diese Fragen sind quasi auch Fragen, die in den 70er Jahren schon virulent waren, aber bei weitem nicht so wie heute. Und deswegen kommt es auch eben immer wieder zu zeitgenössischen Anpassungen an eben auch bestehende Bedürfnisse oder gesellschaftliche Debatten. Was man aber generell sagen kann, alle diese hochprofessionalisierten Fahndungsmethoden, Rasterfahndung, Schleierfahndung und so weiter und so fort, die damals im Grunde aus dem Boden gestampft worden sind, sind heute in weiterentwickelter Art und Weise immer noch vorhanden. Und man sieht gerade im Bereich Terrorismusbekämpfung, wir reden jetzt erstmal nur von den Exekutivorganen im Bereich Polizei, dass es da tatsächlich aus diesen Erfahrungen der RAF bis heute sehr viel Wissen gibt, was auch immer weitergeführt wird und eben angepasst wird. Wohingegen ich ein bisschen skeptisch bin, ist tatsächlich im Bereich der Nachrichtendienste, also ganz speziell Bundesamt für Verfassungsschutz und die Verfassungsschutzbehörden der Länder. Ich glaube, die tun sich genauso schwer wie in den 70er Jahren mit so grundlegenden Problemen wie zum Beispiel dem Einsatz von V-Personen, also von Personen, die man entweder anwirbt oder direkt in bestimmte Szenen integrieren möchte, um an Informationen zu kommen. Hier wird immer wieder probiert, das weiterzuentwickeln, aber die grundlegenden Probleme, die damit einhergehen, werden sich nie ändern, sodass hier die Entwicklung bei weitem nicht so schnell und auch effektiv ist, wie das gerade bei diesen klassischen Fahndungs- und Exekutivmaßnahmen sind.
Nochmal zugespitzt auf Hessen gefragt, welche Schlüsselereignisse oder besonders markante Operationen gab es denn hier?
Ich glaube, hier ist es ganz hilfreich, auf eine besonders schöne Quelle, die ich im Rahmen meiner Recherchen gefunden habe, einzugehen. Und zwar hat der damalige Polizeipräsident von Frankfurt am Main, Knut Müller, 1975 eine Broschüre herausgegeben, wo er quasi festgestellt hat, wie sich die Polizei in Frankfurt am Main eben auch entlang der Bedrohung durch die RAF entwickelt hat. Und wenn man da einmal reinguckt, das ganze Werk von ihm heißt Dynamik der Polizei in Frankfurt am Main 1970 bis 1975. Und er beschreibt hier quasi die entwicklungsabhängigen Schwerpunkte, wie er das so schön nannte, und eben macht zwei große Blöcke auf. Das eine, was er eben sagt, was Hauptproblem in Frankfurt am Main war, waren Hausbesetzungen. Und das Spannende an diesen Hausbesetzungen war, dass das natürlich genau das Milieu war, woraus sich auf der einen Seite die RAF selbst rekrutiert hat. Also das sind genau die Personen, mit denen sie in der 68er-Bewegung zusammen gelebt, zusammen auch bestimmte Aktionen durchgeführt haben, von denen sie sich dann aber wegentwickelt haben. Gleichzeitig sind es aber auch genau die Personen, die dann medial gesellschaftlich als sogenanntes Sympathisantenumfeld gezählt wird, also vermeintlich volle Unterstützer der RAF, die denen quasi, wie es ja dann Mao immer so schön gesagt hat, dazu geholfen haben, der Fisch im Wasser zu sein.
Also Knut Müller, der damalige Polizeipräsident, beschreibt in seinem Buch, dass von den Hausbesetzern und Demonstrierenden Gewalt ausging. Dass es aber der Polizei Frankfurt sehr gut gelungen sei, die Situation zu beherrschen. Und ich würde gerne mal ein paar Passagen daraus vorlesen, weil das wirklich interessant ist und auch diese Sicht der Behörden, der Frankfurter Polizei hier, super plastisch macht. Er schreibt zum Beispiel, dass es der Frankfurter Polizei gelungen ist, ich zitiere jetzt mal, selbst bei massiven Angriffen starker Chaotengruppen Ruhe und Besonnenheit bei ihrem Handeln zu zeigen, ist auf die Nutzung umfangreicher Erfahrungswerte, die Disziplin, das Engagement der eingesetzten Beamten und die Anwendung zweckentsprechender Einsatzmittel zurückzuführen. Also hier geht es eben um den erfolgreichen Kampf gegen die Hausbesetzerszene.
Und hier ist eben dieser Schwerpunkt Hausbesetzung ist deswegen ganz, ganz eng an Terrorismusbekämpfung gebunden, weil die Polizei in Frankfurt gesagt hat, wenn wir das Problem der Hausbesetzung und das Problem der damit verbundenen Demonstrationen lösen, nehmen wir quasi der RAF das Unterstützerfeld weg. Und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Herangehensweise, die so gar nicht gestimmt hat.
1971 wurde in Frankfurt am Main die Soko Baader-Meinhof gegründet. Und dieser gelingt dann im Juni 72 die Festnahme der drei RAF-Mitglieder, also Baader, Mainz und Raspe. Darüber sprechen wir in Folge 2 ausführlicher. Und Knut Müller wiederum, der Polizeipräsident, schreibt in seiner Broschüre dazu, gerade diese Erfolge im Juni 72 haben die Wende zur bundesweiten erfolgreichen Bekämpfung anarchistischer Gewalttäter und anarchistisch-terroristischer Gewaltkriminalität herbeigeführt und haben letztlich zum Zerschlagen des sogenannten Führungskaders der RAF geführt. Also, was hier auffällt, Müller schreibt hier von Chaoten, Anarchisten, Gewalttätern. Das klingt ja heute irgendwie antiquiert.
Wir reden heute die ganze Zeit über den Begriff Terrorismus und auch über Terroristen und über Linksterrorismus und solche Fragen. Wenn man tatsächlich in diese Quelle reinguckt, sieht man, dass bis Mitte der 1970er Jahre der Begriff Terrorismus überhaupt nicht verwendet wurde von ermittlungsbehördlicher Seite oder auch von den Exekutivorganen, sondern man hat in alter Tradition noch von Bekämpfung anarchistischer Gewalttäter gesprochen. Also der Begriff der Anarchisten oder des anarchistischen Gewalttäters ist eigentlich bis Mitte der 70er Jahre der entscheidende Terminus, wie eigentlich politische Gewalt und politische Gewaltakteure beschrieben werden. Spannenderweise ist der Begriff des Terrorismus, so wie wir ihn heute verwenden und auch eben in den Verfassungsschutzberichten zu lesen, ist von Werner Mayhofer, dem liberalen Innenminister, in der auch unter Willy Brandt und dann auch Helmut Schmidt eben Ära geprägt worden. Er hat nämlich in einem Verfassungsschutzbericht von 1975 das erste Mal den Begriff Terrorismus eingeführt, weil er gesagt hat, wir brauchen eine stärkere Unterscheidung zwischen anarchistischen Gewalttätern und dem, was wir eigentlich, das, was wir bis heute quasi als Terroristen bezeichnen. Und um da deutlicher auch die Linie zu ziehen zwischen Personen, die eben Gewalt einsetzen, was eventuell sogar noch legitim oder nachvollziehbar ist, und den Personen, die eben RAF und ähnliches sind.
Eine letzte Passage aus Knut Müllers Buch will ich noch vorlesen, weil besonders gut zeigt, welche Rolle der Frankfurter Polizei im Kampf gegen die RAF von ihm beigemessen wird. Also da heißt es, in enger Kooperation zwischen der Sonderkommission Baader-Meinhof und der von der Frankfurter Polizei eingerichteten Arbeitsgemeinschaft Sprengstoff gelang gleichzeitig die Zerschlagung der regionalen logistischen Basis der RAF, in Klammern insbesondere im Bereich der Sprengstoffszene, Klammer zu. In Frankfurt befand sich einer der bedeutendsten logistischen Schwerpunkte dieser kriminellen Vereinigung. Das heißt, aus Knut Müllers Sicht ist das alles nur passiert, weil die Frankfurter so gut vorbereitet waren. Also da liest man schon so einen gewissen Stolz darauf, ob der Rolle der Frankfurter Polizei im Kampf gegen die RAF.
Wissen wir ja auch aus den vorherigen Folgen schon, die RAF hatte einen der Schwerpunkte eben im Rhein-Main-Gebiet und speziell in Frankfurt am Main. Dadurch, dass er und seine Polizisten so gute Arbeit gemacht haben, konnte quasi anhand der RAF überhaupt diese Professionalisierung der Polizei stattfinden. Und über die Professionalisierung konnte dann die RAF-Strukturen im Rhein-Main-Gebiet zerschlagen werden. Er führt das hier auf mehreren Seiten sehr spannend aus und erklärt eben auch, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Also er sagt dann zum Beispiel, dass in Frankfurt am Main mit als erstes eine Sonderkommission überhaupt im Bereich RAF gegründet wurde und das ist tatsächlich ein Sonderfall in Hessen oder auch in Frankfurt und ist dann auch generell ein Sonderfall in der Bundesrepublik, eine sogenannte Sonderkommission Sprengstoff. Also hier wurde aus Frankfurt heraus geguckt, wo kommt eigentlich der Sprengstoff her, der bei bestimmten Anschlägen eingesetzt wird. Also hier auch wieder eine Professionalisierung der kriminaltechnischen Instrumentarien, was es so vorher auch nicht gab. Also man hat tatsächlich den Weg der Waffen und des Sprengstoffs angeguckt. Also Frankfurt war, und das muss man ganz deutlich so sagen, auch eben durch einen Polizeipräsidenten, der das sehr ernst genommen hat und der aber auch die Öffentlichkeitsarbeit sehr ernst genommen hat, sehr früh schon quasi relativ professionell aufgestellt und war eben auch im nationalen Vergleich im Bereich Aufbau mobile Einsatzkommandos und Aufbau Sondereinsatzkommandos federführend, weil eben auch die Bedrohung durch die RAF in Frankfurt am Main besonders groß war.
Damit sind wir am Ende dieser Folge über die innere Sicherheit und Terrorismusbekämpfung in Hessen. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit der Aktion Winterreise, einer besonders spektakulären Aktion der Sicherheitsbehörden.
Die Aktion Winterreise passiert nach dem Tod von Holger Mainz, der sich im Rahmen des dritten Hungerstreiks der RAF so runtergehungert hat, dass er am Ende stirbt, und der darauf folgende Aktion der Bewegung 2. Juni in Berlin am 10. November 1974 in West-Berlin, wo eben Günther von Trenkmann, der Kammergerichtspräsident, erschossen wird, wird eine der größten Fahndungsaktionen bis heute in der Geschichte der Bundesrepublik ausgerufen, die sogenannte Aktion Winterreise, wo tatsächlich versucht wird, die gesamten RAF-Strukturen mit allen drum und dran zu zerschlagen. Und hier werden wir dann an der nächsten Folge auch einsteigen, weil es spannend ist, wie auf der einen Seite die Justiz im Nachhinein auf die Aktion Winterreise geguckt hat, wie aber auch einzelne Akteurinnen aus dem linksradikalen Spektrum und Milieu in Frankfurt diese Aktion Winterreise wahrgenommen haben und, was ich am spannendsten finde, wie unglaublich unerfolgreich diese große Fahndungsaktion war. Und genau darum wird es dann in der nächsten Folge gehen.
Also, alles Weitere in der nächsten Folge. Danke, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
Das war die RAF in Hessen, ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung, produziert von Duschka Roth und Lorenz Hoffmann.